Heute habe ich wieder mal einen ganz besonderen Gast hier bei mir bei der Leadership Visionärin, Tim Oldiges. Er ist Familienvater, verheiratet, was natürlich immer ganz sinnvoll ist, wenn man Familienvater ist, der in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat und vor allem aber auch seine Berufserfahrung in der Unternehmensberatung sowohl in Deutschland als auch im Silicon Valley gesammelt hat. Ganz schnell hat er sich zur Führungskraft entwickelt in der Logistikindustrie und führte in jungen Jahren bereits als Geschäftsbereichsleiter 2000 Mitarbeitende. Und vor 13 Jahren wechselte er in die Personalberatung und etablierte seine Firma Headgate als eine der führenden Adressen für große Familienunternehmen. Und wenn es um die Besetzung von Top-Management-Positionen geht, dann ist Tim Oldiges der Beste. Denn in seiner Führungsrolle hat er ganz schnell verstanden, dass er nur mit den besten Leuten die größten Probleme lösen kann. Und auch das ist heute ja noch ein großes Thema in den Unternehmen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Tim.
Danke für die Blumen, liebe Brigitte. Jetzt werde ich schon ganz rot, also müssen wir vielleicht nochmal mit Filter arbeiten gleich. Danke für die Intro. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Ich freue mich. Mensch, das ist ja genau das Thema. Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch. Du sagst, die besten Leute sitzen an vielen Positionen, aber vielleicht nicht an den besten Positionen. Erzähl doch mal kurz, was da deine Erfahrung ist.
Die Welt ist aus meiner Sicht ganz einfach. Die Organisationen sind groß. Ich muss als Führungskraft als erstes mal Arbeit organisieren. Darum geht es. Das heißt, ich muss eine Entscheidung treffen, welchen Menschen setze ich auf welche Aufgabe. Aber wie das Leben so spielt, entwickeln sich die Themen dann. Und hier erkenne ich oder habe auch für mich relativ früh erkannt, dass hier nicht konsequent gehandelt wird. Das heißt, ich muss meine besten Leute auf die größten Probleme setzen, hast du im Intro schon gerade gesagt. Und das wird nicht konsequent getan. Da muss ich aber gegensteuern, weil ansonsten parke ich eigentlich mein bestes Pferd im Stall auf einem Thema, was überhaupt nicht relevant ist, um vielleicht die Wettbewerbsfähigkeit meines Unternehmens weiterzuentwickeln. Und da wünsche ich mir sowohl bei den Familienunternehmen, aber sicherlich auch bei Konzernen oder Startups einfach ein rigoroses Kapazitätsmanagement.
Und es geht ja genau darum, wie kann ich dann diese Kapazitäten erstmal erkennen und dann bündeln? Und gerade du hast ja gerade gesagt, 2000 Mitarbeitende geführt. Wenn du so ein Riesenunternehmen hast und auch große Familienunternehmen sind ja große Unternehmen. Absolut. Wie kriegst du als Unternehmer und Führungskraft raus, wo genau deine besten Pferde sitzen?
Ja, indem ich mich mit den Menschen beschäftige, Brigitte. Weil ich werde ganz häufig gefragt, Mensch, wie führt ihr eure Interviews und was ist die eine Killerfrage, mit dem ich jemanden demaskieren kann? Und ich glaube, als Führungskraft ist es einfach wichtig, sich mit den Menschen zu beschäftigen. Und sobald ich jemandem auf Augenhöhe begegne, lerne ich auf einmal auch ganz viel, weil dann bekomme ich Input. Aber ich muss erstmal Wertschätzung geben. Heißt genau hingucken und sich auch ein Konstrukt bauen. Ist der richtige Mensch am richtigen Platz? Ist überhaupt ein richtiger Mensch oder gibt es insgesamt Handlungsbedarf in der Organisation? Und so muss ich das strategisch aufbauen und darf das sicherlich auch jährlich mindestens hinterfragen.
Und inwiefern siehst du denn da wirklich echte Kommunikation dem Wandel möglich zu machen im Moment? In Familienunternehmen, wenn du dir das mal anschaust, wie viel du da betreust?
Na, Kommunikation, das ist ja eine Suggestivfrage eigentlich, Brigitte. Kommunikation ist der Kern von Wandel und da erleben wir auch, dass das ist eines der Top-Management-Anforderungen, nach denen wir beispielsweise CEOs selektieren. Also es geht natürlich darum, ich habe früher immer diese Erfolgsformel an die Wand geschrieben, Erfolg ist gleich Klarheit des Ziels mal Motivation zur Umsetzung. Mhm. So, und ich muss mit Kommunikation genau an beidem arbeiten, nämlich an der Klarheit des Ziels. Wissen überhaupt alle, wo es hingeht? Und dann geht es aber auch darum zu sagen, what's in it for me? Warum soll ich mich als Mitarbeiter überhaupt in Richtung dieses Ziels bewegen? Und auch da hat die Führungskraft eine ganz klare kommunikative Aufgabe.
Jetzt folgt Werbung. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt in der Unternehmensführung? Bei Netzwerk Intelligenz bieten wir Mittelständlern ein einzigartiges Konzept, um auf Führungsebene starke, bereichsübergreifende Netzwerke aufzubauen. Über einen Zeitraum von 8 Monaten erleben Sie praxisorientierte Workshops, Outdoor-Aktivitäten, die Future Leadership Online Academy und interaktive Live-Online-Sessions. Gemeinsam legen wir den Grundstein für Vertrauen, Zusammenarbeit und nachhaltigen Erfolg. Wirtschaftlichen Herausforderungen wie langsame Entscheidungsprozesse, fehlende Innovation oder Silo-Denken begegnen wir mit Netzwerkintelligenz genauso wie mangelnde Mitarbeiterbindung oder schwache Führung. Die intelligente Vernetzung von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen innerhalb Ihres Unternehmens führt zu mehr Zusammenarbeit, Innovation und schnellerer Entscheidungsfindung. Das bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und Wachstum. Informieren Sie sich noch heute unter www.netzwerkintelligenz.org oder in unserem Linktree.
Und das ist ganz spannend. Jetzt war ich nämlich gerade die Woche wieder in einem Unternehmen drin und da war auch die Frage, okay, Sie sollen sich bewegen, Sie sollen mehr schaffen an der einen oder anderen Stelle. Was ist denn für die Mitarbeitenden drin? Habe ich die Führungskraft gefragt und die Antwort war dann, naja, also ich muss ja jetzt nicht überall einen Bonus zahlen, nur weil Sie Ihren Job machen sollen. Die Frage stelle ich mir mal rüber. Also was wären Antworten für Mitarbeitende, die eh schon ihren Job machen, aber wenn wir sagen, okay, hey, um hier wirklich Wertschöpfung nochmal mehr zu haben, um am Wandel Gestalt zu haben, um zukunftsträchtig zu sein, brauchen wir tatsächlich mehr als den normalen Job. Was hörst du da, respektive was wären da deine Antworten?
Na gut, du bist natürlich auch eine Transformationsexpertin, dir brauche ich das wahrscheinlich so nicht erläutern, aber die Kernproblematik ist, dass wir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht wahnsinnig viel gewinnen können. Wir können aber langfristig unglaublich viel verlieren. Und wir haben das jetzt im Prinzip, wir befinden uns schon mitten in diesem Wandel drin. Wir merken, Deutschland schafft sich ab. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der immer nur auf die Bundesregierung haut, sondern ich glaube, dass es wunderbar in jedem Unternehmen ganz viele Beispiele gibt, wo wir einfach die Chance verpasst haben, uns neu zu erfinden und quasi diese Zukunftsfähigkeit der Unternehmen. Und darum geht es für einen Topmanager. Es geht darum, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen. Und das haben wir an vielen Stellen einfach verpasst. Und dadurch, das geht dann einher, ging jetzt durch die Presse, große Unternehmen wie Porsche und Co. bauen Stellen ab. Und da wäre es aus meiner Sicht zu kurz gesprungen, zu sagen, what's in it for me, kurzfristig im Sinne von monetär, sondern ich brauche einen langfristigen Arbeitsplatz, ich kann mich einbringen. Und auch das ist, glaube ich, ein großer Wert der Selbstwirksamkeit. Also viele viele Angestellte sind ja frustriert, weil Dinge über ihren Kopf hinweg entschieden werden können. Aber diese Selbstwirksamkeit zu spüren, ich kann richtig mitarbeiten. Ich bin beteiligt an der Ausrichtung des Unternehmens und es ist nicht egal, was ich hier tue. Das ist, glaube ich, extrem befriedigend und das kann ich gewinnen.
Ja, und 100% bin ich da dabei, weil das Thema Selbstwirksamkeit eine der wichtigsten Komponenten ehrlicherweise auch für Glück ist in der Glücksforschung und aber auch für Zufriedenheit und Motivation. Jetzt suchst du ja, und das ist ja ein Management-Thema, ne? Also Selbstwirksamkeit ist meiner Sicht auch, also mehrheitlich, nicht nur, weil ich der Meinung bin, dass Mitarbeitende genauso, also viel wichtiger, ihre Motivation sich selber auch finden dürfen. Und gleichzeitig sie es dürfen können und wollen und darf ich denn selbstwirksam sein? So, das ist jetzt das Intro zu meiner Frage, die da nämlich ist, du suchst ja das Top-Management für Familienunternehmen als Headhunter aus. Mit welchen Kategorien, sagst du, sind Familienunternehmen gut beraten, wenn wir in die Zukunft schauen? Also sprich, welche Kompetenzen braucht denn die Führung der Zukunft?
Ja, also als erstes, glaube ich mal, ist ein kultureller Fit wichtig, neben allen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und das ist unsere erste Aufgabe, überhaupt mal zu verstehen, wie tickt das Familienunternehmen und welches Gegenstück braucht es, damit es überhaupt langfristig funktioniert. Aber wenn wir jetzt auf die Kompetenzen einer Führungskraft gucken, dann muss man ganz klar sagen, treffe ich immer wieder im Moment die gleiche Situation. Wir haben bei uns intern im Moment dafür die Überschrift gewählt, den Resilient Change Agent. Und dafür haben wir aber schon vor langer Zeit, ehrlich gesagt, also 2019 war es, glaube ich, haben wir die sogenannten Headgate-Supra-Eigenschaften ins Leben gerufen. Da haben wir uns nämlich genau diese Frage gestellt, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht eine Führungskraft der Zukunft? Und haben 8 zentrale Persönlichkeitsmerkmale rausgearbeitet. Da gehört Dealing with Ambiguity, also mit Uneindeutigkeit umgehen, genauso dazu wie Neugier, wie Engagement, Scharfblick. Ich habe noch nie im Leben so viel Informationen gehabt wie heute und ich muss als Top-Management sofort erkennen können, was ist relevant, was ist unrelevant, was packen wir jetzt an, was packen wir später an. Und so kann man es dann runterbrechen. Da gibt es einen ganzen Fragenkatalog und den gehen wir intensiv in unseren Interviews auch mit den Top-Managern durch. Es gibt nicht die eine Standardfrage, um jemanden zu demaskieren, aber es geht darum, wie handle ich quasi in einem Ökosystem, und beides muss ich erfassen, um daraus dann nach vorne extrapolieren zu können, wann ist eine Führungskraft eine gute Führungskraft. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich.
Total, weil da hast du gleich zwei Sachen angetickert. Das eine ist, das sind 8 Kategorien. Ich habe mir aufgeschrieben, Ambiguität, Neugier, Engagement, Scharfblick. Was sind denn die anderen 4?
Ja, gebe ich gerne. Also das Wichtigste ist Intelligenz. Ich war damals im Silicon Valley, habe mit dem Google-COO Philipp Schindler, ist ein Deutscher, gesprochen. Und der sagte beispielsweise, aufgrund dieser radikalen Technologieorientierung von Google, braucht es Manager, die hochintelligent sind, weil die Technologie verändert sich so schnell, dass ich einfach unmittelbar in eine neue Technologie einsteigen kann. Mhm. Für den deutschen Mittelstand würde ich das jetzt nicht ganz so extrem sehen, aber nach wie vor Intelligenz ganz, 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 ganz wichtig. Mhm. Neugier, ich glaube, lebenslanges Lernen. Du beschäftigst dich intensiv mit Transformationen. Wirst du auch häufiger, glaube ich, kommunizieren dürfen und müssen. Wir müssen offen sein für Neues, und das ist die erste Bürgerpflicht der Führungskraft, die Menschen neugierig zu machen. Aber klar, Führung bedeutet auch Selbstführung. Wenn ich selbst schon nicht neugierig bin, dann mache ich auch niemand anderen neugierig. Das ist ja ganz klar. So, Motivation. Es ist meistens eine Uphill-Battle. Also es geht kräftig bergauf und es ist alles andere als einfach, so eine Transformation. Und wenn ich nicht ganz tief in mir drin die Motivation habe, da oben anzukommen, trotz Berger, Täler, einmal schwimmen, einmal bergsteigen, dann wird es wahnsinnig schwierig. Und diese intrinsische Motivation ist für uns ein absoluter Schlüssel. Wie heiß sind die Kandidaten eigentlich? Oder suchen die nur einfach einen Job, wo sie einen Sechszylinder vor die Tür gestellt bekommen? Ist eine Kategorie. So, Resilienz ist schon, habe ich schon anklingen lassen. Einfach auch mit Widerständen umgehen können, ist wahrscheinlich aktuell, muss es stärker ausgeprägt sein als jemals zuvor. Die Begeisterungsfähigkeit hängt mit der Kommunikation zusammen. Ich muss in der Lage sein, den Funken in jemand anderem zu erzeugen und auch in mir selbst. Und Empathie. Wie das in Zukunft ist, Brigitte, bin ich gespannt auch mal, wie du das Ganze siehst. Ich habe mir ehrlich gesagt noch kein ganz klares Bild gemacht, wie sieht die Führung der Zukunft aus oder welche Fähigkeiten habe ich, weil ich sehe gerade, dass das quasi so ein hybrides Modell ist. Ich habe Agenten, die KI-gesteuert irgendwelche Dinge für mich machen und auch Mitarbeiter ersetzen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Menschen, die für Kreativität stehen. Aber wie viel Raum für Empathie in vielen Jahren von heute tatsächlich noch gebraucht wird, ich bin mir nicht so sicher und erlebe, dass ich selbst auf so einem Wellental gerade unterwegs bin. Hast du da einen klaren Blick drauf?
Es gibt ja das Empathie und Empathie. Empathie beschreibt, dass ich mir selbst klar bin, was ich kann und was ich weiß und dass ich es formulieren kann, ohne auf diesem Ego-Thema, auf dem Ego-Trip zu sein, sondern wirklich das einfach nur zu formulieren. Das ist das Thema Empathie. Und Empathie ist also erstmal mich selbst zu sehen, ne? Und Empathie ist eben jemanden anderen zu sehen und wahrzunehmen. Und die Frage ist natürlich, werden sich Unternehmen dahin entwickeln, dass mehrheitlich Agenten und KI die Unternehmen führen und weniger Menschen, dann braucht es nur noch die Empathie für die Menschen letzten Endes. Ich fürchte aber, dass unsere Gesellschaft damit ziemlich flöten geht. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen wir hier sind, was passiert dann damit? Ja, das ist so Worst-Case-Szenario. Ich glaube gleichzeitig, dass wir es schaffen dürfen, Technologie und Menschlichkeit zusammenzubringen und zu verbinden und diese Verschiedenartigkeit von Menschen aufzunehmen. Deswegen bin ich schon davon überzeugt, dass das Thema Empathie, gerade die Ängste, die, ich meine, im Zweiten und Ersten Weltkrieg und in allen möglichen Dotcom-Blasen ja auch nicht viel weniger waren, als sie eben heute sind, oder die Bedrohung von außen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, ist empathisch zu sein. Und das zieht sich für mich nicht nur ins Business rein, sondern das ist eine Kompetenz, die ich im Privaten genauso habe. Genauso wie ich es im anderen habe. Also ich glaube, mein Wunsch ist natürlich, dass die Ego-Bezogenheit ein bisschen sich verändert.
Also ich teile zu 100%, was du sagst, weil wir haben viel zu viel Ego im Business aktuell. Jeder redet nur über sich selbst und über die eigenen Ziele. Und wir müssen wieder gemeinschaftlich an den großen Themen arbeiten, weil die sind viel zu komplex geworden, als dass ein Einzelner hier den Karren auch aus dem Dreck fahren kann.
Und es gibt ja genug Studien dazu, also sowohl Gallup-Studie als auch McKinsey-Studie, die ganz klar sagen, dass so und so viel Prozent, über 30% bis 40% zum Teil Silo-Denken aufgehoben wird, sprich auch, dass die Entscheidung schneller fallen und klarer fallen, wenn wir gemeinsam arbeiten, wenn wir, deswegen ja auch Netzwerkintelligenz, intelligente bereichsübergreifende Netzwerke etablieren im Unternehmen. Loyalität steigert sich, die Profitabilität steigert sich, weil die Innovationskraft sich steigert und so weiter. Also es ist, spricht nichts gegen Zusammenarbeit und auch weg vom Ego. Und ich finde es ganz spannend, ich habe es gestern mal beobachtet, das vielleicht so als kleiner Seitenhinweis. Ameisen zum Beispiel, Ameisenstraßen, ne? Die laufen, die sind ja auch ganz voll und die laufen und laufen und laufen und da ist keiner ego-bezogen. Die Frage ist, warum gibt es bei uns Staus und nicht? Ich bin gestern ewig in München im Stau gestanden und da habe ich auch gedacht, ja, weil der eine an seinem Handy rumdattelt und nicht vorwärts kommt, der nächste fährt mal rechts und links rein, muss alles abbremsen und so. Es gibt keinen Grund, warum da Stau entstanden ist. Aber weil wir Menschen, glaube ich, einfach einen großen Anteil an Ego haben, den wir frönen und dann nicht auf dieses Gemeinschaftliche gucken. Das ist jetzt mal nur so ein Seitenhinweis, der mir gestern nochmal aufgefallen ist. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns zusammentun, einfach nochmal mehr zusammentun und die Kompetenzen, die unterschiedlich sind, nämlich der zweite Punkt, der mich so angetriggert hat. Du hast gesagt, wie tickt das Unternehmen und welches Gegenstück braucht es? Das finde ich nämlich auch nochmal ganz spannend, wenn wir uns zusammentun, auch in der hohen Diversität, und dann wirklich mehr schaffen. Was genau meinst du damit, mit dem
Gib
Gegenstück?
mir kurz die Chance, einmal bei dir nachzufragen, denn wenn du schon über Netzwerkintelligenz sprichst und da ja auch wirklich viel Ahnung hast, ich nehme es so wahr, dass wir, wenn wir diversere Teams haben, sinkt sofort das Ego. Ich finde, dass Frauen in Führungskräften, in Führungsfunktionen beispielsweise, das ganz anders angehen und Ego auch scheinbar ein sehr männliches Problem ist. Und sobald ich das Ganze ein Stück weit bunter gestalte, lösen sich viele Probleme von alleine. Nimmst du das genauso wahr?
Ja, absolut. Und ich bin immer kein großer Fan zwischen männlich und weiblich, sondern das ist, also ehrlicherweise, wenn man sich ein bisschen in die Biologie reinhackt, dann geht es tatsächlich um Östrogen, Progesterol und Testosteron. Und es gibt ja viele Frauen, die auch einen hohen Testosteronanteil haben. Und dann merkst du natürlich einfach auch nochmal, dass die sehr viel dominanter sind und egobezogener sind als andere. Also ich glaube,
Danke für die
also
Korrektur. Ja, ist
aber
richtig.
grundsätzlich bin ich absolut dabei, wenn, und am Ende ist es wieder basically, ist es immer die Kommunikation. Egal wo ich bin und egal mit wem ich spreche, es ist immer, immer, immer geht's zurück auf. Und wirklich, wie sprechen wir miteinander? Welche Fragen stelle ich? Wie viel Zeit lasse ich zum Nachdenken? Wie viel gehe ich in? Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Diskussionspotenzial und Diskurspotenzial gebe ich dem Ganzen und zwar frei von meinem Ego, sondern wirklich auch hinzuhören, was sagst du hier? Was nehme ich wirklich wahr? Und ist es auch das, was du sagst, das, was ich wahrnehme, auch das, was du sagst? Also es ist wirklich diese Basics. Und da sage ich immer, das ist kein Unterschied zu vor 20 Jahren. Heute müssen wir es nur machen, weil die KI uns diese ganzen oder viele der Management-Themen abnimmt, praktischerweise, wodurch wir wieder Zeit haben für Empathie, für Kommunikation, für Netzwerk, für Innovation. Und das müssen wir aber nutzen. Und deswegen finde ich es ein ganz schönes Zusammenspiel, weil du ja gefragt hast eingangs, Empathie, wie ist das mit Technik, Tradition, Technik und Digitalisierung, KI und so weiter. Ich glaube, dass es ein wahnsinnig gutes Zusammenspiel werden kann, wenn. Und da sind wir eben bei dem, okay, haben wir eine gemeinsame Vision?
Ja, also sind wir, glaube ich, auf dem gleichen Blatt.
Was mich nochmal interessiert, was ist denn so ein typisches Profil wirklich von einem Geschäftsführer, von der Geschäftsführerin, wenn jetzt Familienunternehmen auch hier zuhören und sagen, ach Mensch, ich suche tatsächlich jemanden, ich sollte den Tim mal anrufen. Wo können Sie sich jetzt heute schon vorbereiten auf, und das müssen wir müssen immer wissen, was wollen wir hier haben, was ist unser Ziel, was sind unsere, was sollen Kompetenzen sein letzten Endes, die wir brauchen oder die wir schon haben? Auf was können sich Unternehmen heute vorbereiten, bevor sie dich anrufen?
Ja. Also meistens kommen die Gesellschafter von großen Familienunternehmen oder das Topmanagement, je nachdem, wer die Suche initiiert, mit einem Anforderungsprofil. Und dieses Anforderungsprofil ist eine relativ klassische Rollenbeschreibung. Das ist aber eigentlich gar nicht unser Problem, weil was die Rolle eines CEOs ist, das habe ich durchaus schon von Anfang an verstanden, sondern die Frage ist ja, wo will ich hin? Was brauche ich dafür, um dorthin zu kommen? Und was habe ich heute schon? Und dann entsteht ein Komplementär, nämlich das, was mir noch fehlt an Fähigkeiten, um das Unternehmen dorthin zu bringen. Und das ist total individuell. Mhm. Und deshalb gehe ich mit den Gesellschaftern dann als allererstes mal fernab von dem Paperwork mal hin und sage, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Also sind wir unter Kostendruck, brauchen wir einen Sparzwang? Dann brauche ich halt eine ganz andere Persönlichkeit vielleicht auch, als wenn ich sage, also ich möchte gerne nach Asien, dann brauche ich ja dringend Asienkompetenz. So, und vielleicht ist es auch eine Mixtur oder vielleicht habe ich auch die Menschen vernachlässigt in den letzten Jahren und da findet jetzt jemand so einen Scherbenhaufen. Ja, dann brauche ich jemanden, der einfach gut mit den Leuten ist, der erstmal Aufbauarbeit leistet und zwar in den Köpfen der Menschen. Mhm. Weil ohne die Menschen, haben wir schon drüber gesprochen, können wir gar nichts erreichen. Und deswegen, wir müssen immer genau gucken, wo ist unser Startpunkt und was brauchen wir? Mhm. Und dann können wir komplementär, glaube ich, sehr, sehr gut suchen und dann auch eingrenzen. Und dann wissen wir als Beratung auch, in welchen Unternehmen ist es schon so? Wir sagen häufig zu unseren Kunden, man muss das Paradies schon mal gesehen haben. Also es hilft einfach enorm, wenn ich jetzt in Fußballsprache spreche, wenn ich schon mal Champions League gespielt habe, dann kann ich mir auch vorstellen, auf was für ein Niveau da Sport getrieben wird. So, wenn ich aber über die, weiß ich nicht, Kreisliga nicht herausgekommen bin, dann ist in meinem Kopf gar nicht die Vorstellung da, dass ich ein klares Zielbild habe. Und deswegen brauchen wir jemanden, der genau weiß, wo will ich hin und welche Anforderungen brauche ich, damit ich da überhaupt mitspielen kann. Mhm. Und da in diesen leeren Raum versuchen wir im Dialog dann gemeinsam mit den Gesellschaftern zu füllen.
Und das ist spannend, weil es im Grunde genau das Gleiche ist, was ich auch mache. Ne? Wo willst du eigentlich hin? Was ist es denn eigentlich ganz genau, sowohl mit der Implementierung von KI? Mhm. Da ist erstmal die Frage, was ist eigentlich dein Schmerzpunkt? Was soll gelöst sein? Wo möchtest du ganz gerne hin? Und den Weg gestalten wir sehr gern gemeinsam. Aber den Schmerzpunkt kann ich dir nicht selber sagen. Den hast du in deinem Unternehmen. Ja, und dieses, wo willst du hin? Da kann ich dich begleiten und unterstützen. Aber das hast du in deinem Unternehmen. Und genau das Gleiche macht ihr auch. Das finde ich ganz spannend, dass es im Grunde das gleiche System ist, mit einer anderen Zielgruppe sozusagen, mit einem anderen Ziel.
Und du hast ja bestimmt in deinen Transformationen, die du begleitest, auch genau die Situation, dass du an diese Informationen erst rankommst, wenn du mal diesen Overlaying-Layer an Emotionen beiseite kehrst. Weil wenn ich mit den Leuten zusammentreffe, dann sind ganz viel Ängste im Raum. Beispielsweise mein heutiger CEO, der hat 20 Jahre das Unternehmen geführt. Als Gesellschafter hatte ich überhaupt kein Problem. Also, der hat das alles für mich gemanagt. So, und jetzt auf einmal ist er zu alt. Oh Gott, was passiert? Und ich habe so natürlich Besitzstandswahrungstendenzen dann, dass ich möchte bloß nichts verlieren jetzt. Also ich möchte auf keinen Fall aus meiner Komfortzone raus. So, und das vernebelt auf einmal die klare Sicht auf diese sachlichen Themen, die wir erarbeiten müssen, sodass wir sagen, Mensch, wonach suchen wir denn eigentlich? Weil diese Angst ist so dominant und ich denke, das wirst du dann wahrscheinlich auch in deinen Veränderungsprozessen häufig sehen.
Total. Und wenn wir uns mit dem autonomen Nervensystem beschäftigen, wissen wir ja, dass es den Parasympathikus und den Sympathikus gibt. Und der Sympathikus sorgt eben für Anspannung. Das ist so das typische Fight or Flight. Ja, wenn irgendwas auf uns kommt, dann sind wir in Kampfmodus oder Fluchtmodus. Und wenn wir im Parasympathikus sind, teilt sich ja nochmal in den Vagusnerv rein, sind wir entweder in Stagnation, also ich ziehe mich zurück, ich mache gar nichts, oder eben in Verbindung. So, und die Aufgabe ist, und genauso wie von dir, genauso wie bei Scenario von uns, die Menschen in Verbindung zu bringen. Warum? Weil sie in Verbindung klarer denken können, weil sie in Verbindung mehr erreichen, weil sie in Verbindung sich eben nicht, und da kann ich meine Kognition nehmen, wie ich sie möchte, weil das ist einfach mein Nervensystem, mein autonomes, wie mein Herzschlag und meine Atmung, die einfach anschlägt, ohne dass ich was dafür tue. Aber ich kann was dafür tun, dass es eben in eine andere Richtung ausschlägt. Und das bedeutet, wieder Verbindung mit mir selbst aufzunehmen und eben auch Verbindung dann mit den anderen aufzunehmen.
Ja, also wir müssen den Säbelzahntiger beruhigen und dann sind wir offen für andere Themen. Ja.
Total, absolut, genau. Was sind denn so typische Schmerzpunkte im Moment bei Familienunternehmen, die so auf euch zukommen? Weil du sagst, es kommt halt drauf an, ne? Wollen die nach Asien expandieren? Wollen sie Transformation nochmal mehr? Was wollen sie eigentlich? Und dementsprechend suchst du ja das Top-Management aus. Was sind typische Schmerzpunkte im Moment?
Also typische Schmerzpunkte, würde ich sagen, sind auf der einen Seite sicherlich die Alterspyramide.
Okay.
Das heißt, wir sind, wenn wir ehrlich sind, wir gucken jetzt mal die letzten 20 Jahre zurück, dann haben wir ja eigentlich nur in den Honigtöpfen gefischt. Also es lief ja super. Überall lief das Business gut. Wir haben keine einzige Krise gehabt. Das heißt, es gab auch keine Notwendigkeit zur Veränderung.
Mhm, genau.
So, also, was ist passiert? Jeder hat seine Aufbauorganisation so gelassen, wie sie lief. Mit dem Ergebnis, dass ich durchaus heute in Unternehmen komme und wir feststellen, oh, der CEO ist 66. Und dann frage ich, wie sieht die Aufbauorganisation unten drunter aus? Ja, die sind alle vom gleichen Jahrgang. Ach, die sind auch alle 66. Das ist ja toll. Das heißt, da hat überhaupt kein Risk Management auch stattgefunden im Sinne von Succession Planning, im Sinne von Aufbau, sondern da war auch, das ist auch frustrierend übrigens für alle darunter, weil ich ja wie so eine gläserne Decke habe und die Kollegen sitzen alle in ihren Rollen. So, und das ist natürlich überhaupt kein fruchtbarer Boden, um auch eine Veränderung herbeizuführen, weil die gute Nachricht ist, alle sind schon viele Jahre dabei. Die schlechte Nachricht ist aber, alle sind schon viele Jahre dabei.
Genau.
Mhm. Und das ist sicherlich ein großes Problem. Das zweite ist, dass man IT-seitig aus meiner Sicht viel zu wenig investiert hat. Ich bin schon erschrocken, wie der Reifegrad der IT in dem einen oder anderen Unternehmen ist. Das ist sicherlich ein Problem. Daten sind das neue Gold, brauchen wir alles nicht näher drauf eingehen, ist aber ein großes Problem. So, jetzt kommt ein wahnsinniger Druck aus Asien, ob das der Maschinenbau ist, ob das die Chemiebranche ist, ob das die Stahlbranche ist. Alle stehen brutal unter Druck. Wir merken, wir haben eigentlich zu hohe Arbeitskosten, wir haben zu hohe Energiekosten, wir sind zu wenig innovativ, die Produkte aus Asien sind teilweise sogar von der Qualität her schon überlegen. So, und jetzt brechen ja ganze Geschäftsmodelle weg. So, und jetzt bist du schon automatisch in Fight or Flight quasi. Und jetzt müssen wir uns umgucken. Jetzt sind wir auf einmal in so einem Rat Race. Und das ist schon eine Problematik, die wir leider sehr häufig im Moment antreffen und die mir selbst auch Sorgen machen. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen den Familienunternehmen helfen und fokussieren uns auch ausschließlich um die, weil wir einfach glauben, das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und darauf begründet sich auch ein Stück weit unser Wohlstand. Und das sind die Hauptprobleme, mit denen wir hier zu kämpfen haben. Und da hilft es natürlich nicht, wenn wir jetzt sagen, wir erhöhen den Mindestlohn, wir finden irgendwie keinen Weg für den Strompreis und. Wir brauchen mit allem viel zu lange, sind nicht wettbewerbsfähig, aber wir müssen den Turnaround schaffen und das geht nur, indem wir uns alle zusammenpuffen. Dann sind wir wieder beim Anfang. Wir brauchen einen Gameplan, wir müssen wissen, wie wollen wir es anstellen, wir müssen die richtigen Leute zusammenholen. Und dann müssen wir in einer agilen Art und Weise an den Themen arbeiten, damit wir auch einfach zügig vorankommen.
Jetzt bin ich mal Advocatus Diaboli.
Ja, gerne.
Mal wieder. Wir haben ja vorhin davon von Resilienz gesprochen, von Motivation, von Begeisterung, von Empathie. Also wir reden von vielen People Skills und also im Sinne von Soft Skills. Das, was du gerade erläuterst, ist ja wirklich Hard Facts, ne? Also ist ja wirklich Management. Klarheit, Lösungen finden, was sind die Probleme, finden wir Lösungen. Wie viel Platz haben Soft Skills, People Skills in diesen Pains, die du gerade genannt hast?
Ich glaube, das ist Führung ist immer situativ. Und es gibt nicht den einen Führungsstil, auch nicht für die eine Person, sondern es kommt immer darauf an, was wird gerade gebraucht. Ich glaube schon, dass in einem kreativen Prozess ein moderner Führungsansatz, partizipativ, alle mit einbinden, Verantwortung delegieren, Enablement, alles, was dazugehört, ganz, ganz viel Raum hat. Ich glaube aber auch, dass wenn ich mir jetzt das gesamte große Konzert angucke und wir jetzt Geschwindigkeit brauchen, dass wir auch durchaus mal Leute auf der Brücke brauchen, sei es Mann oder Frau oder was auch immer, wo klare Leitplanken geschaffen werden und da auch mal eine Direktive kommt. Und wir sehen das auch im Startup-Umfeld. Die Startups, da ist erstmal alles rosa-rot und jeder darf mitmachen etc. Und wenn es dann zu einem Grown-up wird und die haben auf einmal eine Unternehmensgröße, sage ich mal 50 bis 100, auf einmal sehnen sich ganz, ganz viele nach einer ordnenden Hand.
Ja.
So, und von daher glaube ich einfach, Ich muss beide Fähigkeiten als moderner Top-Manager in mir vereinen. Ich muss genau ein Gespür haben, wann hole ich die Leute ab, wann gehe ich auf Kuschelkurs und wann binde ich die Leute auch ein und wo brauchst du jetzt auch einfach mal einen harten Fakt zu sagen, wir hören auf und es gehören ganz, ganz viele harte Entscheidungen auch dazu, gerade im Moment. Wir sagen dazu immer schneiden und wachsen. Wir müssen Dinge lassen, um uns weiterzuentwickeln. Und diesen Mut zu haben in einem Familienunternehmen, das haben wir schon immer so gemacht, Dinge abzuschneiden und zu sagen, wir machen das nicht mehr. Da kann auch eine Produktgattung dazu gehören. Zu sagen, wir verdienen damit kein Geld mehr, wir haben den Markt verschlafen. Wir hören jetzt auf, diese Produktlinie zu fertigen. Das macht was mit so einem Familienunternehmen, aber es ist enorm wichtig, so eine Entscheidung zu treffen.
Ja, das heißt, du suchst dann Personen, die auch diese Entscheidungskraft und Gewalt haben?
Ja, ausschließlich. Ausschließlich.
Also die dann,
Und das, da habe ich auch eine Vermittlerrolle zu den Gesellschaftern, also Stakeholder-Management, weil häufig sind es gar nicht so die Mitarbeiter, sondern es sind auch die Gesellschafterfamilien. Die sind einfach stolz. Sie haben das Unternehmen vom Opa mal geerbt und der Opa hat immer mit leuchtenden Augen von diesen Produkten erzählt. So, und jetzt kommt einer und der sagt, wir lassen das. Und er sagt, nee, das können wir nicht machen. Also das habe ich ihm versprochen. Wir machen das weiter. Doch, wir müssen uns jetzt verändern. Aber mit steigendem Druck, glaube ich, steigt dann auch die Bereitschaft der Gesellschafter sicherlich da was zu verändern. Aber da bin ich schon wieder voll in der Transformation auf allen Ebenen.
Genau, und die begleitest du nicht, habe ich verstanden, sondern du führst es sozusagen ein, weil es die Grundvoraussetzung ist für den richtigen Kandidaten, die richtige Kandidatin.
Genau, also wir suchen die richtige Persönlichkeit und würden dann den Prozess operativ sozusagen an Menschen wie dich übergeben, die Unternehmen dann begleiten durch Bits und Bytes und auf den unterschiedlichen Flugebenen. Unsere Rolle ist, die richtigen Menschen zu finden. Und heutzutage muss man ehrlicherweise auch sagen, Brigitte, die Leute zu gewinnen. Weil die Besten, die Leute, die das können, die dieses Fähigkeitspaket mitbringen, die kriegen jeden Tag ein Angebot. Also geht es auch darum, aus Sicht der Gesellschafter heraus ein bisschen Storytelling zu machen und die Menschen für die Aufgabe zu begeistern und zu sagen, Mensch, warum stehst du eigentlich jeden Morgen auf? Oh Mensch, das ist ja klasse, da habe ich genau das passende Gegenstück. Weil die Opportunities sind vielfältig heutzutage.
Wie hilfreich, wenn ich mir sogar diesen Prozess nochmal überlege, wie hilfreich ist es denn, die Gesellschafter, Erben vielleicht alle an einen Tisch zu setzen und welche Herausforderungen entstehen da? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also typischerweise läuft das Ganze so ab, dass wir durchaus 50, 80, 100 Gesellschafter haben. Also der Stammbaum wird naturgemäß nach unten hin immer breiter. Heißt also, es wollen viele mitreden und da ist dann durchaus die Challenge, dass die einen, die wollen nur Rendite, die wollen eigentlich nur auscashen, die zweiten, die wollen Wachstum, die wollen sich selbst verwirklichen und dann gibt es auch jetzt eine jüngere Generation, denen ist eher das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig und. Also ich habe ein sehr differenziertes Bild. Diese Gesellschafter machen typischerweise dann Gesellschafterversammlungen, die ernennen 2, 3 Klassensprecher und ich spreche ausschließlich mit den Klassensprechern der Gesellschafter. Trotzdem kann es ein heterogenes Bild sein. Und einer meiner Schlüsselrollen ist sicherlich dann auch das Händeln unterschiedlicher Interessen auf der Gesellschafterseite. Weil die müssen sich am Ende einig sein und zu 100% hinter den Menschen stehen, den wir für diese Rolle begeistern können. Ja, aber ich habe mit an den Familientagen etc. Trete ich nicht auf. Also das managt typischerweise der CEO und ich habe eher mit 2, 3 ausgewählten Vertretern der Gesellschaft.
Ja, und trotzdem kriegst du dann wahrscheinlich auch mit, was dann da läuft und wie herausfordernd Gespräche sind. Du sagst ja gerade, ne, wir sind, also auf der einen Seite haben wir vorhin gesprochen, hohe Diversität ist total gut. Gleichzeitig ist das ja eine Diversität, wenn jeder andere Ideen, andere Ansprüche hat. Ja. Und ich finde immer wichtig ist zu gucken, okay, was sind die Bedürfnisse hinter diesen Positionen? Da komme ich aus meiner Mediationsrolle natürlich wiederum raus, weil wir dann doch meistens die ähnlichen und gleichen Bedürfnisse haben. Und die Frage ist, wie können wir diese Bedürfnisse befriedigen und eben nicht nur die Positionen, die dahinter stecken?
Also ich könnte ein Buch schreiben über das, was ich da erlebe, weil das Spannende ist natürlich, dass sobald wir hinter verschlossener Tür sind, muss Tacheles geredet werden. Also die Entscheidung hat ja eine solche Tragweite. Ein Familienunternehmen mit 5000 Mitarbeitern bekommt einen neuen CEO. So, und da hilft keine Marketingfolie mehr. Da müssen alle Themen auf den Tisch. Und ich bin natürlich der Verschwiegenheit verpflichtet an der Stelle, aber es ist wahnsinnig spannend und ganz intensiv auch mit den Menschen dort so eng zusammenzuarbeiten. Mhm. Weil da kommen alle Ängste hoch, alles, was man sich vorstellen kann, da fließen auch Tränen.
Und das Spannende ist ja tatsächlich in deinem Job, dass wir ja nicht nur rein in dem Business-Kontext sind im Familienunternehmen, sondern da sind ja ganz viele familiäre, emotionale Themen drin. Ne? Wenn wir klar, wir beide, ne, als selber Unternehmer haben ja auch das Thema, wir haben unser eigenes Unternehmen hinter uns, aber wenn du im Angestelltenmodus bist, dann hast du deine Business-Themen und dann hast du halt deine Family zu Hause und dann gibt's da andere Themen. Und hier finde ich es eben sehr, sehr spannend von dem, was du erzählst, dass du beides in einem hast, ja, also ganz viel Emotionalitäten, Thema Empathie, ganz viel Emotionalitäten, ganz viel Kognition, ganz viel auch mein eigenes Geld, was darin da steckt, eigentlich alles, was so dazugehört.
Und dann kommt es auch darauf an, wie nah sind die Gesellschafter tatsächlich am Business.
Ja,
also es gibt ja Gesellschafter, die stellen sogar auch noch einen CEO und wir suchen nur, in Anführungsstrichen, nur den Finanzchef. Mhm. Oder die Gesellschafter sind ganz, ganz weit weg und das Unternehmen wird seit 30 Jahren von einem externen Top-Management geführt. Mhm. Und auch das macht natürlich nochmal einen Unterschied in der Emotionalität und wie nah hänge ich da dran.
Mhm. Okay. Jetzt hast du viel gesprochen davon, dass die Unternehmen ja vielleicht sogar auch ein Produkt weggeben müssen, dass sie sich verändern müssen, Transformation, um am Marktbestand zu halten. Was sind so typische Punkte, woran du erkennst, der Reifegrad ist so weit, dass die Unternehmen bereit sind, sich zu verändern? Und woran wiederum eben genau im umgedrehten Fall, woran merkst du, da fehlt noch ein bisschen, da müssen wir noch an anderen Stellen arbeiten, damit Transformation überhaupt stattfinden kann? Oder auch die richtige Person dann letztlich reinkommt.
Das erkenne ich, wenn ich ehrlich bin, erst durch ganz, 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 ganz viele Gespräche. Mhm. Weil wenn du jetzt eine Gesellschafterin bist, würdest du mir in so einem ersten oder auch im zweiten Kennenlernen immer sagen, absolut, wir müssen daran und so weiter. Spannend wird es erst dann, wenn du es wirklich entscheiden musst. Also das heißt, es gibt ein Business Case, es gibt eine Entscheidungsvorlage und die heißt, morgen machen wir das Werk in Buxtehude, machen wir zu. So, und dann wird es interessant. Mhm. Und das können wir über ein erstes Gespräch kaum rausarbeiten, weil diese Tragweite, was da für Emotionen im Hintergrund schlummern, das merken wir erst durch ganz, ganz viele Gespräche. Und deswegen ist es auch für mich wichtig, möglichst viele Touchpoints mit meinen Kunden zu generieren entlang dieses Suchprozesses. So ein Suchprozess dauert, sage ich mal, zwischen 3 und 5 Monaten. Mhm. Und je mehr Kontaktpunkte ich habe, desto mehr lerne ich. Und es wäre vermessen zu sagen, nach dem ersten Auftakt haben wir alles besser verstanden als die Menschen, die da 20 Jahre im Unternehmen arbeiten. Mhm. Ja, von daher, ja, man zahlt erstmal auf das Vertrauenskonto ein, bevor man abheben kann. So
klar,
würde ich das
immer schreiben. Ja, ja, genau. Also das ist ja quasi in meinen Prozessen nichts anderes. Erstmal geht es darum, das Vertrauen herzustellen, damit dann einfach wirklich auch in einem vertrauensvollen Prozess da die Veränderung stattfinden kann.
Ist es bei dir ähnlich, würdest du sagen? Oder hast du irgendwie noch eine Magic Sauce, die du mir mitgeben kannst, wie du es tust?
Also ich finde, es ist immer so ein Persönlichkeitsthema, ne? Also wie gut kommst du, wie gut klickst du an andere Persönlichkeiten an? Das hat viel mit eigener Offenheit zu tun, das hat viel damit mit Kommunikation, aus meiner Sicht ja ganz viel mit Fragetechnik auch zu tun, weil ich mir ja immer bewusst mache, was möchte ich ganz gerne erreichen, wie frage ich, ja? Und wann, also hatte ich gerade die 2 Tage jetzt wieder im Unternehmen, wann stelle ich welche Frage, ja? Und wann kann ich auch welches Feedback geben? Also wann wird es wirklich auch angenommen und nicht als, jetzt kommt die da rein und was soll denn das eigentlich sein? Also das hat ganz viel auch mit Fingerspitzengefühl zu tun, aus unserer Perspektive, aus meiner Sicht. Und das ist eigentlich, finde ich, der Clou, ja, wirklich. Und zu verstehen, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Also weg von mir, sind wir wieder beim Thema Ego, weg von mir, wie würde ich das machen, mit welcher Geschwindigkeit würde ich das machen, sondern hin zu meinem Gegenüber, den gut lesen zu können und aus dieser Perspektive heraus zu sagen, okay, was braucht und kann er oder sie jetzt im Moment geben und wie viel Zeit braucht es, damit wir dann wirklich an den Punkt kommen, wo es wirklich spannend wird.
Also ich glaube, du bist wirklich im Auge des Orkans mit deinen Themen. Für mich ist tatsächlich das Leadership ist unsere größte Herausforderung bei den Themen, die hier am Standort Deutschland sind. Und man muss auch sagen, jeder zieht seine beste Option. Also wenn du als Führungskraft einfach unzufrieden bist mit dem, was kommt, dann musst du selbst handeln, weil der andere zieht immer seine beste Option. Das heißt, der tut alles, was er tun kann. Und wenn du damit unzufrieden bist, dann darfst du handeln.
Ja.
Und auch da wünsche ich mir immer noch mal ein bisschen mehr Energie, um Themen wirklich voranzubringen.
Ja, Thema psychologische Sicherheit, Thema Fehlerkultur, genau, Thema Vertrauen, wichtig. Thema ja. wirklich auch gestalten zu wollen. Das finde ich übrigens auch nochmal vielleicht so als kurz vorm Ende nochmal ganz spannend. Mhm. KI oder Technologie und Menschlichkeit, dass wir werden viel bei den Lesungen, da haben wir das Buch Künstliche Intelligenz in der Führung jetzt im Mai auf den Markt gebracht, und bei den Lesungen werden wir ganz viel gefragt, ja, was ist jetzt eigentlich? Sind wir dann, wenn wir uns in 2 Jahren wieder treffen, nur noch die Hälfte der Personen da? So, und da ist natürlich schon die ehrliche Meinung aus meiner Sicht, du hast heute die Chance, deine Rolle zu definieren im Zeichen von KI. Also wo braucht es mich in meiner Rolle auf jeden Fall mit KI, die uns ja auch Geschwindigkeit gibt? Muss immer sprechen, ne? Welche KI? Weil es ist ja nicht nur eins, es gibt ja nicht nur eins, sondern über 70.000 Apps im Moment. Und da finde ich es eben wahnsinnig spannend, dass wir viel mehr in die Aktivität kommen dürfen. Also viel mehr zu sagen, okay, wozu braucht es mich noch? Und dass wir rauskommen dürfen aus einer gewissen Passivität. Und das bedeutet, dass wir uns bewegen dürfen, anfangen zu bewegen. Und ich bin davon überzeugt, die Menschen, die das verstanden haben, werden auch wirklich im Unternehmen Rollen spielen, stark sein, was voranbringen. Und diejenigen, die es nicht verstanden haben und immer noch Füße hochlegen zum Teil, da mag ich ein bisschen eine krasse Meinung haben, aber diejenigen wird es einfach auch nicht mehr brauchen, weil die kann ich ersetzen.
Teile ich zu 100%. Wir erleben das ja heute schon, dass durch KI wahnsinnig viele Inhalte generiert werden. Und diese Inhalte sind immer Mittelmaß. Mhm. Also die KI guckt nach Mustern und diese Muster sind immer Durchschnitt. Mhm. Wenn ich schlechter als der Durchschnitt bin, bleibe ich auf der Strecke. Mhm. Also darf ich mich bewegen. Das finde ich super, was du sagst. Von daher, ich habe das auch hier bei uns intern immer gesagt, das Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist stehen bleiben. Mhm. Bleibt in Bewegung, also bevor dieser Freeze-Mode, vor diese Schockstarre, das darf nicht passieren, sondern fangt an, euch zu bewegen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sehen es auch in den großen Organisationen heute schon. Da werden quasi dann Inhalte, Strategien etc., die werden mit KI generiert und dann wird es quasi weitergeleitet. So, ich habe meinen Teil getan. So, und jetzt ist der schwarze Peter bei dem Nächsten, weil der kriegt Mittelmaß und der muss jetzt redigieren. Und der wird jetzt beschäftigt durch ganz einfach generierte Inhalte auf Knopfdruck. Und auf der anderen Seite steht einer, der muss das alles abarbeiten. Und das kann auch eine Organisation lähmen übrigens. Also das heißt nicht, nur weil wir KI anwenden, werden wir schnell, sondern wir dürfen auch noch mal ganz kurz zwischen den Ohren arbeiten, bevor wir die KI implementieren. Weil ansonsten beschäftigen wir uns mit uns selbst und es kommt überhaupt nichts Gutes und Überdurchschnittliches dabei raus. Und von daher glaube ich, ist auch ganz wichtig von einer Führungskraft, das auf der einen Seite zu incentivieren, dass man Lust hat, auszuprobieren, zu spielen, das Ganze vielleicht auch ein bisschen Gamification-mäßig einfach in die Organisation zu bringen. Auf der anderen Seite muss ich es aber auch bewusst immer mal wieder eingrenzen, damit es nicht einfach eine Dimension erreicht, dass ich am Ende des Tages einen brutalen Effizienzverlust oder Effektivitätsverlust in der Organisation habe.
Ja, ich sage immer, mein Gehirn nicht zur Seite legen, sondern mein Gehirn wieder in den Kopf schieben und nutzen. Ja. Und deswegen ja auch ordentlich prompten und iterativ vorgehen, damit eben aus dem Mittelmaß was wirklich Besseres wird. Und ich habe noch ein paar Fragen, aber ich stelle jetzt nochmal die letzte, die mich jetzt wirklich brennend interessiert. Ja. Und zwar, wie gelingt es aus deiner Sicht Führungskräften, die du ja dann auch einstellst, Stabilität auf der einen Seite zu wahren und gleichzeitig die Veränderung aktiv zu gestalten?
Also zum einen, für mich schließt sich werteorientiertes Handeln und Innovation nicht aus, vielleicht mal als große Überschrift. Ich glaube, dass gerade in so schwierigen Zeiten wie aktuell die Menschen auch eine emotionale Sicherheit brauchen. Psychologische Sicherheit ist vorhin schon angeklungen. Das heißt, ich bin nur dann auch wirklich kreativ, wenn ich keine Angst habe. Und das ist mal die erste Aufgabe einer Führungskraft. Und dann passiert wahnsinnig viel durch Vorleben. Es ist wie mit den Kindern. Ich kann den Kindern die ganze Zeit irgendwas erklären. Sie werden am Ende, wenn ich meine Schuhe nicht ausziehe, wenn ich ins Haus gehe, dann werden die das auch nicht tun. Also muss ich als Role Model in der Organisation agieren und ich muss das vorleben. Und wenn ich nur sage, wir müssen jetzt mehr KI machen, ich lasse mir aber noch jede E-Mail ausdrucken, dann ist es müßig. Und deswegen, wir brauchen so leuchtende Vorbilder, die dann auch gemeinsam mit den Leuten die Erfolge feiern.
Ja.
Und das ist das Tolle, finde ich, mit KI, weil ich ganz viele kleine so Nudges habe in der Organisation, wo ich einfach sage, guck mal, das haben wir wieder geschafft. Nur durch KI, zack, sind wir besser geworden. Und das müssen wir feiern. Und dann ist das immer mit Baby Steps, komm ich einen Schritt voran. Ich glaube jetzt auch nicht, dass irgendwie eine KI kommt und ein ganzes Unternehmen vom Markt verdrängt innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, weil dafür brauche ich zu viele Datenpunkte. Ich muss das schärfen. Jeder, der sich intensiv mit KI beschäftigt hat, der müsste eigentlich seine Angst verlieren und müsste das eher als Chance sehen. Aber wir müssen es dringend nutzen und DSGVO und Co., also die EU, macht uns das auch alles nicht ganz so leicht. Und auch dafür müssen wir einen Weg finden und auch mal jetzt mutig sein, weil wir haben schon ganz schön viel Wegstrecke verloren auf unsere Wettbewerber, ehrlich gesagt. Und da wünsche ich mir jetzt schon auch, dass wir alle aufstehen und auch die Leistungsträger aufstehen und mal jetzt ein bisschen Druck aufbauen. Weil in meiner Wahrnehmung, vielleicht kurzes politisches Statement, weiß nicht, ob es hier erlaubt ist, aber ich nehme schon wahr, dass die Leistungsträger sich zu viel gerade darum kümmern, dass der Laden läuft. Und ich glaube, wir müssen wieder mal auch kritischer sein und dass die Top-Leute im Land auch dafür sorgen, dass es wieder ein Stück weit nach vorne geht. Und dafür müssen wir auch aufstehen und unsere Meinung kundtun, weil ich glaube, wir sind alle ein bisschen zu brav geworden. Und mir macht Sorge, in welchem Zustand wir als Land hier gerade sind. Ich habe Manager vor mir, die weinen. Das sind top bezahlte Manager. Die sind auch weit weg von schlecht und auch super gut ausgebildet. Aber die wissen nicht mehr weiter. Und wenn es so weit gekommen ist, dann ist der Zeitpunkt gekommen, auch mal aufzustehen und zu sagen, Leute, wir müssen jetzt hier radikal was verändern. Und dafür brenne ich und dafür trete ich auch voll ein mit meiner ganzen Mannschaft, weil ich habe extrem Lust auf Deutschland. Ich finde, wir haben so ein Glück, dass wir hier leben dürfen. Und also kurzes Plädoyer für den Standort, aber ich halte es für wirklich wichtig, dass die Leistungsträger sich jetzt melden.
Ja. Absolut und bin ich total dabei. Ich bin gerade in Impact Now mit dabei im Kommunikationsteam, wird einen Podcast machen, Impact Now. Germany needs vision, needs action und needs change.
Cool.
Und das sind ganz viele Frauen aus Führungspositionen und wir haben Use Cases, die wir nach vorne bringen. Und es gibt unglaublich tolle Sachen, die Deutschland bereits tut, die aber zu wenig prominent sind im Moment. Das heißt, wir kümmern uns gerade sehr darum, das prominent zu machen, um Use Cases wirklich auch deutlich zu machen. Das ist auch gerade mein Job, damit wir sehen, es funktioniert. Ja, aber wir müssen halt starten und wir müssen anfangen. Und das kann ich als in der Gemeinde, war gestern auf der Gemeinderatssitzung, ja, was können wir im Kleinen schon allein tun für unser kleines Dorf? Ja, was kann ich als Beitrag tun, damit das hier wird? Und ich denke, wenn jeder da seinen Beitrag tut, im Unternehmen, aber auch muss ja kein politisches Verständnis sein, ja, großartig, aber so ein soziales Verständnis, weil wir einfach immer noch Menschen sind, die hier zusammenleben. Und aus meiner Sicht geht es nicht darum, welche Partei oder welches Unternehmen, sondern aus meiner Sicht geht es darum, wie können wir als Menschen, als Gesellschaft zusammen sein, um dann insgesamt Mehrwert zu geben. Und das finde ich total wichtig, weil es gibt uns wahrscheinlich auch nicht mehr ewig lang, ein paar Millionen Jahre, dann gibt es uns nicht mehr. So ist es.
Ja.
Lieber Tim, hab vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwenkt am Ende. Ich fand das dennoch sehr, sehr spannend. Auch das Statement. Dankeschön dafür. Danke für den spannenden Podcast.
Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, Brigitte. Danke dir.
Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, findet ihr die Website von Tim in den Shownotes. Schaut einfach sehr, sehr gerne rein, meldet euch bei Tim. Wenn ihr jemanden sucht aus dem Familienunternehmen und sagt, ihr wollt ganz gerne jemanden neuen einstellen, dann meldet euch gerne. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sehr, sehr gerne Daumen hoch, 5 Sterne bei Spotify etc. etc. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, Mensch, da könntet ihr noch mal ein bisschen nachschärfen, schreibt es uns gerne in die Kommentare und dann freuen wir uns auf Weihnachten. Und das neue Jahr und einen Neubeginn, zumindest im Zeitalter. Danke dir, Tim.
Danke, bitte. Ciao, ciao.